Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich soll heute über ein Wort sprechen oder genauer über zwei Worte. Aber ich möchte uns am Anfang der Predigt nochmal diesen wunderschönen Adventstext, den Jesaja 750 Jahre bevor Jesus geboren wurde, formuliert hat, im Gesamtkontext vorlesen. Weil dadurch hört man nochmal den Zusammenhang und ich finde, diese wunderbare Botschaft kann man im Advent gar nicht oft genug hören. Meinen eigentlichen Predigtext, in Anführungsstrichen zwei Worte, habe ich dann fett gedruckt und unterstrichen. Machen wir die erste Folie. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, jeder Mantel von Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Was für eine großartige Vision Jesajas mitten in tiefster Not. Wir haben ja schon an den vergangenen Sonntagen einen Einblick bekommen, so kurz in die Situation von Israel, der beiden israelitischen Staaten zur Zeit Jesajas. Das Nordreich wurde zu seinen Zeiten zerstört von den Assyrern und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem wurde von einer lokalen Großmacht zu einem Zwergstaat. Auch wenn die Babylonier erst einige Jahre später dann die Stadt endgültig zerstört haben. Ja, Jesaja predigt zur Zeit einer Depression, gegen die unser angstvolles Schauen auf Corona, auf die Ukraine, auf die Gaspreise eigentlich nur ein Klacks ist. Und in dieser scheinbar aussichtslosen Dunkelheit spricht er von dem Kind, was kommen wird, zündet eine Kerze der Hoffnung an. Dieses Kind, das erst 750 Jahre später geboren werden wird, in einem Stall in Bethlehem. Ich liebe diese Prophezeiung, die wir eigentlich erst nachdem Jesus Mensch geworden ist, wirklich verstehen können. Erst dann wurde aus dieser Kerze von Jesaja so ein richtiger Halogenscheinwerfer der Hoffnung. Und für mich gehört dieser Text neben der Weihnachtsgeschichte und Psalm 23 so zu den Klassikern, die ich deshalb auch am liebsten in der alten, guten alten Luther-Übersetzung höre. Deswegen habe ich auch diese etwas antiquierte Übersetzung genommen, weil irgendwie ist das, womit ich groß geworden bin und wo ich sage, hey, da geht mein Herz auf. Nun beschäftigt uns dieser Text allerdings schon in der dritten Woche hintereinander, speziell dieser Vers mit den vier Attributen Gottes, der Vers 5. Wir haben von Uwe Schmidt gehört, vom Wunderrat, dem wunderbaren Ratgeber. Der Kevin hat gesprochen über Gottheld, über den starken Gott. Und Manfred Eberlein wird nächste Woche diese Reihe abschließen mit den Gedanken zum Friedenfürst. Was für mich übrig blieb, ist der Ewigvater. Doch was kann man dazu noch sagen? Der Herr lebt ewig und er liebt uns, wie ein Vater seine Kinder liebt. Das finde ich gut. Ihr auch? Gut, dann Amen. Lass uns noch ein bisschen Gott loben. Okay. Soll ich noch ein bisschen mehr? Okay, ich sage noch ein bisschen mehr als diesen einen Satz. Unser Vater lebt ewig und er liebt uns, wie ein Vater seine Kinder liebt. Aber halt, stimmt dieser Satz überhaupt? Habt ihr mir überhaupt zugehört? Habt ihr die Irrlehre bemerkt, die ich gerade verbreitet habe? Betretenes Schweigen. Selbst wenn man nur einen Satz predigt, kann man schon was Falsches sagen. Deswegen, ihr Lieben, seid immer wachsam, habt einen wachen Geist, hört gut zu, wenn gepredigt wird. Die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen, das Gute behalten, nicht einfach kritiklos abnicken, was hier vorne gesagt wird. Ihr habt selber den Heiligen Geist und könnt das überprüfen. Stimmt es denn wirklich, dass Gott uns so liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt? Ich hoffe auf euren inneren Widerspruch. Heißt es, dass Gott sich wirklich unsere irdischen Väter zum Vorbild nimmt? Ich glaube das nicht. Unser irdischer Vater hat so viele Fehler gemacht im Umgang mit uns, selbst wenn er es gut gemeint hat. Das gilt übrigens auch für die Mütter, hier geht es nicht um das Geschlecht. Und die Frage ist, wie kann das Verhalten unvollkommener Eltern zum Vorbild werden für das, wie Gott uns gegenüber agiert? Und ich als jemand, der ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte, muss trotzdem sagen, wenn mein Bild von Vaterschaft, was ich durch meinen Vater bekommen habe, als absolut Maßstab genommen wird, dann wird es dem bei Weitem nicht gerecht, wie Gott ist. Wir neigen zwar alle dazu, dass wir unsere irdischen Erfahrungen mit unseren Vätern so im Gefühl zum Vorbild machen für das, wie wir Gott sehen, aber durch diese Praxis wird es nicht richtiger. Menschliche Elternerfahrungen begrenzen das, was Gott uns geben will in unserer Wahrnehmung. Gott ist so viel mehr. Das gilt sogar für die, die einen guten Vater hatten. Und wenn jemand Eltern hatte, die das vielleicht nicht geben konnten, was sie gebraucht haben, vielleicht gar nicht mal, weil sie böse waren, sondern weil sie einfach nicht konnten, dann wird es solchen Kindern total schwer, wenn sie irgendwann mal groß sind, etwas zu begreifen davon, was es bedeutet, dass Gott wirklich ihr liebender Vater ist. Und du wirst dich vielleicht mit der Zusage, Gott ist auf ewig dein Vater, dann richtig schwer tun. Die Bibel beschreibt genau den umgekehrten Weg. Das seht ihr auf der nächsten Folie. Paulus formuliert das zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14 und 15, wenn er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft ihren Namen hat. Das Vorbild von Vaterschaft ist nicht unser Vater, das Vorbild ist Gott. Und die Vaterschaft von unserem irdischen Vater ist im günstigsten Fall ein leicht eingetrübtes Spiegelbild von dem, wie Gott ist. Und wenn das Verhältnis zu meinem Vater in Ordnung ist und in Ordnung war, dann kann ich vielleicht so ein bisschen erahnen, wie sehr Gott mich liebt. Aber es ist nur eine eingetrübte Ahnung. Aber im ungünstigen Fall ist dieser Spiegel vielleicht so trübe, dass ich gar nicht sehen kann, vielleicht sogar zerbrochen. Und ich glaube, dass dann auch dann Heilung und Klärung auch dieser Beziehung möglich ist, wenn wir verstehen, dass Gott das Original ist und nicht mein Vater. Wenn mein Vater mir nicht geben konnte, was ich gebraucht habe, dann ist da ein Mangel in mir, ein Loch. Und wenn ich dann erlebe, Gott kann genau dieses Mangel, dieses Loch ausfüllen, dann kann ich möglicherweise meinem Vater vergeben. Dann ist das keine Gefühlssache, sondern eine Frage der Einstellung, eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung wird mich gesunder machen und auch zu einer Heilung der Beziehung zu meinem irdischen Vater beitragen. An der Stelle hören wir jetzt ein kurzes Zeugnis von jemandem, der das erlebt hat, was ich gerade so theoretisch gesagt habe. Und dazu kommt meine Frau Maria mal nach vorne.
Hallo. Ja, ich hatte halt keine gute Vaterbeziehung und als ich so Mitte 30 war, bekam ich Panikanfälle, wenn mein Vater kam. Auch wenn ich nicht allein mit ihm war. Also ich hatte echt voll die Panik und der Michael hat es auch gesehen. Und dann dachte ich nur, okay, jetzt hast du keine Wahl, es ist besser, du gehst in Therapie und guckst, wie du das bearbeiten kannst. Und dann bin ich zu christlichen Therapeuten gegangen, weil es mir wichtig war, mit Christen auch zusammenzuarbeiten. Und sie haben mir dann auch erklärt, nicht nur mir, auch anderen, dass unser Vater halt vor uns steht, ja, also als Bild oder das, was wir erlebt haben. Und dahinter ist Gott. Und wir können durch dieses Bild einfach Gott dahinter nicht richtig erkennen und richtig sehen, weil wir immer durch diese Erfahrung, durch dieses, was wir erlebt haben, Gott einfach nicht richtig wahrnehmen können. Ich habe das dann dort auch in der Therapie bearbeitet, bin Wege gegangen und es war gut. Und dann hat es eine Weile auch gedauert. Manches ist dann besser geworden, mir ging es auch besser. Und was dann passiert ist, eines Nachmittags, als ich so stille Zeit gemacht habe, ich habe Bibel gelesen und gebetet, auf einmal kam das richtig tiefer, dass Gott mir so begegnet ist, dass ich es begreifen konnte und erfahren konnte, dass Gott mein Vater ist. Und ich habe da in meinem Zimmer gesessen und war total fassungslos und habe, als in mir drin kam es, Gott ist mein Vater. Ich habe das, ich weiß nicht wie oft, wiederholt innerlich, weil ich mich dann auch so gefreut habe. Es war so eine Befreiung, Gott als Vater zu erleben. Und ich hatte viel, viel früher, bevor das alles kam, schon immer die Zusage gehabt von Gott, Vater und Mutter haben dich verlassen, aber ich habe dich aufgenommen. Und ich habe es einfach erlebt, dass Gott mit mir viele Schritte gegangen ist, mich in die Freiheit und in ein neues Leben geführt hat. Und das war einfach gut.
Danke. Danke dir. Ja, vielen Dank, Maria. Du hast erlebt, praktisch, was ich theoretisch gesagt habe, und das ist toll. Wir werden auf den Charakter Gottes auch etwas später nochmal zurückkommen. Aber das Wort, über das wir reden, hat ja zwei Teile, ewig und Vater. Und ich möchte jetzt erst nochmal auf den ersten Teil so ein bisschen näher eingehen, theologisch. Das wird ein bisschen knackig, anspruchsvoll. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Über diesen ersten Teil des ewig Vaters nachzudenken, was das für uns bedeuten kann. Wir haben im Glaubensgrundkurs, unserem Alpha-Kurs, uns damit beschäftigt, dass man zwar das Evangelium nicht beweisen kann im wissenschaftlichen Sinne, aber dass es faszinierend ist und ein ganz starkes Indiz darauf, dass das alles stimmt, was da steht, dass es so viele Prophezeiungen, Vorhersagen im Alten Testament schon gibt, die mit Jesus in Erfüllung gegangen sind, die wie Jesaja 750 Jahre alt waren und erst als Jesus kam, wurden sie erfüllt. Und jetzt können Skeptiker natürlich sagen, Jesus kannte das Alte Testament, die damalige jüdische Bibel, und hat einfach das umgesetzt, was er gewusst hat, was er umzusetzen hat. Aber das war so viel, das war unmöglich zu schaffen. Auch als begabter Hochstapler hätte das im Leben nicht geschafft, zumal einige Dinge ja jenseits seines Einflussbereichs waren. So wurde Jesus in Bethlehem geboren, darauf hat er nun gar keinen Einfluss. Und der Prophet Micha hat vorhergesagt, dass der Messias, der Erlöser, der Sohn Davids in Bethlehem auf die Welt kommen wird. Und alleine bei Jesaja gibt es einige von diesen faszinierenden Prophezeiungen. So wird in Kapitel 7, Vers 14 berichtet, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, also Gott ist mit uns. Und 750 Jahre später war Maria diese Frau, die zu der der Engel kam und wo sie gesagt hat, wie soll ich einen Sohn gebären, wo ich doch noch mit keinem Mann geschlafen habe. Oder Jesaja 53 beschreibt den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz, nimmt das vorweg, was Jesus später am Kreuz erlebt hat. Er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wegen unserer Sünde wurde er gemartert. Und wir dachten, es wäre jemand, den Gott verlassen hat. Aber die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und auch Jesaja 61 spricht Jesaja in der Ich-Form. Und das sind Verse, die Jesus dann sehr konkret auf sich bezieht später, wenn er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Nur drei von ganz vielen Beispielen im Alten Testament, wo deutlich wird, das zielt alles auf Jesus hin. Das ist prophetisch, das geht nach vorne. Und auch in unserem Wort, in unserem Text, dem Ewigvater, dem Ewig, liegt so etwas Prophetisches. Zu diesem Zeitpunkt war in der Bibel die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, noch nirgendwo so richtig deutlich zu erkennen. Nie so deutlich wie bei Jesaja. Der Sohn, der uns versprochen wird, ist gleichzeitig der ewige Vater. Und zwar ewig, das heißt von Anfang an. Dreieinigkeit Gottes ist nicht erst entstanden, als Jesus als Mensch auf die Welt kam, sondern der Sohn war von Anfang an vorhanden, war beim Vater. Bisher gab es dafür in der Bibel nur Andeutungen. So heißt es schon im ersten Vers, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte, in der Schöpfungsgeschichte. Oder auch in der Schöpfungsgeschichte, einige Verse später, heißt es, dass Gott in der Mehrzahl spricht, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bilde, Plural. Das sind so indirekte Hinweise auf eine Dreieinigkeit. Aber so richtig entfaltet wird das erst später. Eigentlich erst im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Oder wenn er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil ich werde euch den Tröster schicken, den Heiligen Geist, durch den ich dann bei euch bin. Und Johannes in seinem Evangelium erklärt gleich im ersten Kapitel so dieses Wunder, dass er sagt, okay, bei Gott war das Wort. Das Wort war von Anfang an da. Und später wurde dieses Wort Fleisch in Form von Jesus und wohnte unter uns. Also von Anfang an Gott, der Sohn, der Geist, drei Seiten, wie drei Seiten eines Dreiecks oder drei Aggregatzustände von Wasser, Eis, Wasserdampf, flüssiges Wasser. Ganz schwer zu verstehen, aber es ist von Anfang an alles drei ein Gott. An diesem Geheimnis scheiden sich die Geister. Deswegen ist es für uns so wichtig, das zu verstehen. Die meisten von euch kennen vielleicht den Satz, haben sie schon oft genug gehört, also ich habe das oft gehört in Gesprächen mit Menschen. Es ist doch die Hauptsache, dass man irgendwie an einen Gott glaubt. Irgendwie. Nein, das ist nicht die Hauptsache. Dadurch kennt ihr Gott noch nicht. Das ist was völlig anderes. Natürlich glauben alle Menschen irgendwie an die Existenz eines Gottes. Weil wenn alle Menschen von Gott geschaffen sind, dann haben sie eine Ahnung in sich, dass da was sein muss. Paulus schreibt das in Römer 1, Vers 20 so. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Schöpfung der Welt erkennbar aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Also klar, jeder denkende Mensch, den Gott geschaffen hat, wird irgendwie eine Ahnung davon haben, dass es Gott gibt. Das gibt es auch in fernöstlichen, eigentlich polytheistischen Religionen. Im Hinduismus glaubt man an die Existenz von Brahman, eine allumfassende, unpersönliche Weltseele. Die durchdringt alles Leben. Brahman existiere ohne Anfang und Ende. Brahman sei unpersönlich und ohne Eigenschaften, daher nicht zu erkennen und zu beschreiben. Hinduistische Schriften wie die Upanishaden überliefern, dass Brahman deswegen nicht mit positiven Aussagen beschrieben werden kann, sondern nur mit negativen. Er ist das nicht, er ist das nicht, er ist das nicht, weil man ihn nicht erfassen kann. Mit dem Gott, an den wir glauben, hat dieses göttliche Prinzip wirklich überhaupt nichts zu tun. Jesus lässt keinen Zweifel dran, er und der Vater sind eins und man kann den Vater nur erkennen, wenn man ihn erkennt. Und hier liegt der entscheidende Punkt, wo wir auch einen Graben haben zu anderen monotheistischen Religionen wie dem Islam zum Beispiel. Muslime halten diese Aussage für eine Gotteslästerung. Manfred Eberlein hat mir erzählt, er hat sich auch intensiver mit dem Koran beschäftigt, dass es im Koran 99 weitere Namen für Allah gibt. Vater gehört ausdrücklich nicht dazu. Ich habe das dann auch mal gegoogelt und geguckt und habe selber einen Koran. Und da gibt es eine Sure, die 19. Sure, die sich mit Maria beschäftigt, die im Koran sehr hoch gehalten wird. Die Moslems glauben sogar an die Jungfrauengeburt Jesu. Und da heißt es aber dann in dieser Sure, Vers 88 bis 93, in deutlicher Abgrenzung vom Christentum, und sie sagen, der Allerbarmer hat sich Kinder genommen. Ihr habt da ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Allerbarmer Kinder zuschreiben. Es ziemt dem Allerbarmer nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird sich ihm anders denn als Diener nähern können. Auch Moslems achten Jesus, aber eben nicht als Sohn Gottes, sondern als Propheten Isa. Und das mit der dritten Person der Dreieinigkeit, mit dem Heiligen Geist, wird noch komplizierter. Vielleicht durch das Vorbild mancher Katholiken, die das nicht so richtig umsetzen, in dem, was sie vermitteln, gefördert, gibt es da dubiose Vorstellungen von der göttlichen Familie. Die Christen glauben an Gott, den Vater, an Maria, die Mutter und an Jesus, den Sohn. Kein Wunder, dass es die Leute da schaudert, wenn die sowas hören. Maria ist eine, also nicht meine Maria, sondern die Mutter Jesu. Maria, meine Maria ist auch die, eine ganz tolle Frau, aber ich sag mal, die Maria damals war wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten überhaupt, die je gelebt haben. Aber sie war Mensch und sie war vergebungsbedürftig, erlösungsbedürftig, wie wir alle. Wir glauben an den Vater, Gott, den Schöpfer. Wir glauben an den Sohn, Jesus Christus, der uns möglich macht, den Vater zu erkennen. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der in uns lebt und das alles erklärt. Das lässt keinen Raum für Synkretismus. Und deswegen sagt Jesus auch mit diesem Absolutheitsanspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen als durch mich. Was heißt das für uns? Wir sollen jeden Menschen unabhängig von seinem Glauben und seiner Überzeugung ernst nehmen und mit Liebe begegnen? Ich werde keinen Hindu oder keinen Muslim verurteilen, aber ich distanziere mich vom Islam oder vom Hinduismus. Das ist ein Unterschied. Unser Glaube ist nicht vereinbar mit der Aussage, dass es das Wichtigste ist, überhaupt an irgendeinen Gott zu glauben. Dazu hat er sich uns in Jesus zu eindeutig offenbart. Und bis zu Jesaja hat niemand so deutlich gesagt, dass ein Sohn zu uns kommen wird, der eins ist mit dem Vater. Und das ewig, also von Anfang an. Kurzes Zwischenfazit, ist schon faszinierend, wie viel steckt in so einem Wort, wenn man mal genauer hinguckt. Aber das Schönste kommt jetzt erst noch. Das Wort hat ja noch eine zweite Hälfte, wo uns Maria schon einen kleinen Einblick gegeben hat. An den vier Sonntagen, die sich mit Jesaja 9, Vers 5 beschäftigen, machen wir die vier Attribute zum Thema. Die, vielleicht machen wir da mal genau, Dankeschön, die Jesaja beim uns versprochenen Sohn erkennt. Bereits in der Eröffnungspredigt haben wir von Uwe gehört, dass der Name auch Programm ist. Uwe schien dabei mit der Bedeutung seines Namens nicht so glücklich zu sein. Besitzer oder Herrscher, so ähnlich war das, ne?
Der Wilde.
Der Wilde sogar, ja, also ich habe beim Googlen. Da bin ich in meinem Namen ganz zufrieden. Michael heißt, wer ist wie Gott. Trotzdem wird natürlich nicht jeder Uwe ein Wilder sein und nicht jeder Michael fragt nach Gott. Aber wir dürfen schon davon ausgehen, dass die vier Namen, die Jesaja hier für den Sohn hat, der uns versprochen wird, sehr viel über den Charakter und sein Lebensprogramm aussagen. Der wunderbare Ratgeber, da können wir uns darauf verlassen, dass der Herr Antworten hat für praktische Fragen in unserem Leben, so wie wir das auch im Zeugnis von Armin gehört haben, wo es um die Berufswahl ging vor zwei Wochen. Der starke Gott, da wird deutlich, dass es eine große Kraft ist, die in ihm ist. Und auf einen starken Gott kann man sich verlassen, gerade auch wenn die eigenen Ressourcen an Grenzen stoßen. Der Friedefürst hat sicher, da wird Manfred drüber sprechen, Antworten auf Krisen und Schwierigkeiten in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und zeigt Lösungen, wenn wir uns verrannt haben in Beziehungskisten. Und ich gebe zu, als ich erfahren habe, dass ich aufgrund der Reihenfolge dieser Predigten den Ewigvater bekommen habe, dass der übrig war, da habe ich zuerst gedacht, naja, da fällt mir ja nicht so furchtbar viel zu ein. Das war jetzt nicht mein Wunsch, primär der Wunschtext. Aber jetzt sehe ich das mittlerweile anders, weil ich gemerkt habe, das ist von den vier Titeln, die uns hier gezeigt werden, der absolut persönlichste. Da geht es nicht um das, was Gott tut, was er für eine Kraft hat, was er für Konflikte löst, sondern da kommt er mir ganz persönlich nah, eben als dieser Vater. Das verändert meine Beziehungen, das kann Auswirkungen haben sogar auf die Beziehung zu meinem eigenen Vater. Und auch hier, genau wie mit dem Ewig, Jesaja beschreitet praktisch theologisches Neuland mit dem Vater. Auch vor Jesaja wird Gott in der Bibel an manchen Stellen als Vater bezeichnet, aber das ist die große Ausnahme. Viel häufiger finden wir die Erwähnung als König oder als Richter. Und in den wenigen Fällen vor Jesaja, wo es um den Titel Vater geht, da erscheint uns Gott eher als Vater des ganzen Volkes. 5. Mose 32, Vers 5. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Auch dem jüdischen Denken war es bis dahin eher fremd, dass Gott sich offenbart als Vater des Einzelnen. Es war zwar möglich, weil das ist der gleiche Gott wie unser Gott. Also die Juden haben an den gleichen Gott geglaubt wie wir, aber es war ungewöhnlich, das so zu sehen und zu glauben. Gott wurde später so ein paar Mal Vater genannt im Blick auf einzelne Könige aus der Nachkommenschaft Davids, aber da wird ja auch schon so ein bisschen prophetisch deutlich, es geht auch hier darum, dass aus Davids Linie Jesus hervorkommen wird. Aus der irdischen Linie. Aber es war die Ausnahme. In der Regel war es so, wenn Gott Vater genannt wurde, dann offenbarte er sich als Vater des ganzen Volkes. Und die Adventsprophezeiung von Jesaja, die ändert das jetzt grundlegend. Auf einmal spricht er die ganz einfachen Leute an, Menschen wie dich und mich. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Diese Botschaft der Hoffnung gilt uns allen. Jesaja schließt sich selber hiermit ein, genauso wie jeden Einzelnen von uns. Das Angebot steht. Gott wird durch den Sohn für uns, für dich, für mich zu einem ganz persönlichen, liebevollen Vater. Wir müssen das nur annehmen. Und was das bedeutet, das macht Jesus später konkret, wenn er spricht von seinem Vater und sagt, so dürft ihr ihn auch nennen, das ist Abba. Abba ist keine schwedische Popgruppe, jedenfalls nicht in dem Fall, sondern bedeutet sowas wie Papa. Papa, lieber Vater. Paulus macht das im Galaterbrief später deutlich, wenn er sagt, auch ihr als Christen, wir als Christen haben genau diesen Zugangsweg durch den Heiligen Geist. In Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Kinder seid, hat Gott den Geist des Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Das ist ein ganz anderes Vaterbild als das eines strengen Zuchtmeisters, der nichts anderes im Sinn hat, als auf Fehler seiner Kinder mit Strafe zu reagieren. So nach dem Motto wie im alten Kaiserreich, Herr Vater, ich habe Unrecht getan, verdiene eine gerechte Strafe und bitte um eine solche. Unser Vater im Sinne von Abba ist jemand, der da ist, die Arme ausbreitet und sagt, du kannst mir auf den Schoß klettern wie ein kleines Kind und ich heiße dich willkommen. Ja, Gott bleibt auch der starke Gott. Ja, Gott bleibt auch der König und der gerechte Richter. Und trotzdem darf ich vertrauensvoll zu ihm kommen, wie ein Kind und ihm um den Hals fallen. Wie ist dieser Spagat möglich? Wer glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wer durch die Taufe mit ihm begraben und wieder auferstanden ist, der ist in Jesus. Wenn Gott dich und mich ansieht, sieht er uns durch Jesus. Und dann bleibt das Gericht draußen. Und umgekehrt, dritte Person der Dreieinigkeit, durch den Heiligen Geist ist er wieder in uns und hilft uns, dass wir das glauben können, dass das nicht Theorie ist und Hirngespinst, sondern dass ich das fassen kann und glauben kann, dass Gott mich durch Jesus ansieht. Und dieser Heilige Geist, der in uns lebt, der tut da ganz viel, der gibt uns Früchte in unserem Leben, Liebe, Freude, Friede und so weiter, verändert den Charakter. Er gibt uns Gaben, Prophetie, Gastfreundschaft, Sprachengebet und so weiter. Eine ganz neue Ausrüstung für unser Leben als Christ. Aber das Wichtigste, was er tut, ist, dass er unserem Geist Zeugnis darüber gibt, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gott gehören. Ich darf also sicher wissen, dass ich vom verurteilten Mensch geworden bin zu einem geliebten Kind Gottes, weil der Sohn den Preis schon bezahlt hat. Wir kommen langsam zum Ende und ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen und an einer Stelle auch noch mal zuspitzen für uns. Der von Jesaja versprochene Sohn wird uns vorgestellt als Ewigvater. Theologisch führt uns das zur Dreieinigkeit, die es von Anfang an gab. Und Jesus hat es erst später konkretisiert, wenn er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also Jesus, der Sohn, ist nicht irgendein bedeutender Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes. Von Beginn der Schöpfung an. Und das bedeutet, wir können, wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir Jesus ansehen. Und es geht nur auf diesem Weg. Und diese Erkenntnis offenbart der Heilige Geist, der eben die dritte Person ist in dieser Dreieinigkeit. So, und wenn Jesaja uns diesen wunderbaren Namen unseres Gottes als ewiger Vater offenbart, dann ist das kein Abbild von irdischer Vaterschaft und Mutterschaft, sondern das Original. Und meine eigenen Eltern sind im günstigsten Fall Kopien, gute Kopien. Und wenn sie das nicht konnten, dann kann Gott auch diese Dinge heilen, weil er uns das Original zeigt, so wie Maria das erlebt hat. Jetzt wieder meine Maria, nicht die Frau von Josef. Und das passiert und gelingt auch, wenn unsere Beziehung zum Vater besser war, als es Maria erlebt hat. Manch einer von euch vermisst vielleicht einen viel zu früh gestorbenen Vater und sagt, ich musste mich viel zu früh von ihm verabschieden. Und wenn er alt war und lebenssatt, wie der Papa von Günther, dann wird er uns trotzdem fehlen. Ja? Und auch hier gilt, es ist heilsam und es tut uns gut, wenn wir uns dann erinnern, das Original ist Gott und mein Vater war und ist nur eine Kopie. Ich weiß noch, wie das war, als mein Vater starb. Ich war damals 25 und er 53 und er starb viel zu früh, nach Meinung aller. Entsprechend seines Standes im Leben und der vielen Beziehungen, die er hatte, waren auf dieser Beerdigung hunderte von Leuten. Und alle waren sehr betroffen. Und der Pastor Friedrich Karl, der das damals geleitet hat, der hat sehr einfühlsam durch diese Trauerfeier geführt. Aber dann standen wir in diesem kalten Januar 1986 am offenen Grab. Und ich merkte, in dieser Versammlung ist eine Depression, eine Betroffenheit noch mehr als bei mir. Das ist nicht richtig an dieser Stelle. Und ich hatte den Eindruck, da stimmt was nicht. Trauern über einen Verlust ist angemessen, aber nicht so. Und dann ging ich ans offene Grab, habe als Sohn das Wort ergriffen da noch. War zwar nicht so geplant, aber es ergab sich so. Und dann habe ich gesagt, so sinngemäß, wir trauern aber nicht wie die, die ohne Hoffnung sind. Unser ewiger Vater lebt und er liebt uns. Genau das hat mein irdischer Vater immer geglaubt. Und nun darf er den sehen, an den er geglaubt hat. Daran halte ich fest und das wünsche ich mir auch für euch. Ich habe da jetzt erst als ich einen alten Kumpel vom Abitur wieder getroffen habe, sprachen wir so über unsere Vergangenheit und sagte, an diese Worte an dem Grab deines Vaters erinnere ich mich noch heute. Jesaja sagt, uns ist ein Sohn geboren, ein Licht in der Dunkelheit und dieser Sohn ist auf ewig unser Vater. Das ist ein großes Geheimnis. Der große und mächtige Gott, Schöpfer des Universums, macht sich ganz klein als Kind. Und dadurch kommt er uns so nahe, dass wir ihn als Original von Vaterschaft erleben dürfen. Verstehen kann man das nur, wenn uns der Heilige Geist das offenbart. Und ich bin ganz sicher, heute sind auch Leute hier, die das vielleicht gerne verstehen würden, aber noch nicht hinkriegen. Und ich sage einfach, bleibt dran mit euren Fragen. Euch gilt die Zusage unseres Herrn, der gesagt hat, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem will ich auftun. Bleibt dran, bleibt beharrlich in eurer Suche, bis ihr wisst, dass ihr es verstanden habt. Bis ihr den Ewigvater erkannt habt als den, den er ist. Wer sucht, der findet. Das hat der versprochen, der noch nie gelogen hat. Amen. Lasst uns jetzt im Lobpreis zu Gott kommen, noch ein paar Lieder miteinander singen. Und einsteigen mit einem meiner Lieblingslieder, wo deutlich wird, wie Gott uns begegnet, dass er mit ausgestreckten Armen vor uns steht und uns einlädt, als seine Kinder in diese Arme zu laufen. Das Lied ist schon etwas älter, haben wir in der Vorbesprechung gemerkt, dass die Überlegung war, wer kennt das überhaupt noch? Ich bin ja nun auch schon ein bisschen angegraut, aber es ist trotzdem ein super Lied und es drückt etwas aus von dem, wie das ist, zu Gott zu kommen. Und ja, lasst uns ein bisschen in den Lobpreis gehen jetzt.